Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Wir sind die Ärztinnen Birgit und Stefanie. Seit über 20 Jahren arbeiten wir in Patientenversorgung, medizinischer Lehre und Forschung. Wir halten Vorträge für medizinische Experten und Laien, schreiben Fachartikel und Bücher und haben nun auch einen Podcast in unserem Spezialgebiet. Unser Fokus liegt im Bereich der Venen- und Ödemerkrankungen. Dazu gehören oberflächliche und tiefe Thrombosen, Krampfadern, Lipödem und Lymphödem. Wir wünschen euch eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit. Viel Spaß!
Hallo, hier sind wir wieder, die Venendocs. Heute geht es um das ganz kleine, feine, sprich um das, was vielfach als Besenreißervarizen bezeichnet wird oder genau die Besenreißer. Was ist das eigentlich, Steffi, also so Besenreißer?
Besenreißer sind so ganz kleine, erweiterte Mini-Venchen im Hautniveau, also so, man sagt ja eigentlich unter einem Millimeter Durchmesser oder bis einem Millimeter Durchmesser, manchmal so einzeln, aber oft halt auch so netzartig oder ja, wie so ein, wie soll man es beschreiben, also so, manchmal gibt es so ein Zentralgefäß und dann geht das so wie so kleine Sonnenstrahlen in alle Richtungen ab.
So, ja, also ich finde den Begriff Besenreißer irgendwie schon ein bisschen komisch, aber ich finde, der ist noch einigermaßen sympathisch im Vergleich zum Englischen, ne? Da sind die Spider Veins, ne? Also so Spinnenweben, also das finde ich jetzt auch nicht so ganz angenehm. Sagen wir, machen die Symptome? Also
ja, also es wird ja immer diskutiert, ist das ein rein ästhetisches Problem oder haben die irgendeinen Krankheitswert sozusagen? Meistens oder bei vielen sind sie da, aber machen tatsächlich gar nichts. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Patientinnen meistens, also die Herren stört es in der Regel weniger, die berichten, dass es im Bereich, vor allem wenn die Besenreißer so in etwas größeren Mengen vorkommen, dann juckt, kribbelt, manchmal sogar leichtes Brennen verursacht. Wobei man ja immer nicht so richtig, finde ich, sagen kann, liegt das jetzt tatsächlich an den Besenreißern selber oder manchmal spielen ja auch so Sachen wie Rückenleiden, Nervenleitungsstörungen eine Rolle, die dann auch irgendwie in dieses Areal mit hinausstrahlen.
Also ich finde es immer ganz spannend. Also ich kriege öfter mal Berichte von Patientinnen, meistens sind es tatsächlich Frauen, aber Männer manchmal auch, aber die meisten sagen, mir tut es in diesem Bereich weh. Und dann mache ich so ganz gerne, machen Sie doch mal bitte die Augen zu und zeigen mir nochmal genau, wo es wehtut bei Ihnen am Bein. Und die treffen doch immer wieder die Besenreißerregionen. Ich habe also auch schon mal gehört, dass es vielleicht sein kann, dass die durchaus schmerzhaft sind. Das spiegelt sich ja auch in der Klassifikation, in unserer C-Abklassifikation wieder, ne? Also im Stadium C1, also immerhin nicht C0, sondern C1, sind hier vertreten und neuerdings kann man ein C1S definieren. Das heißt, C1-Varizen, also kleine Varizen, also Besenreißer, symptomatisch. Dieses S bedeutet symptomatisch. Also das heißt, die haben durchaus auch manchmal Krankheitswert. Oder ist es rein ästhetisch?
Es kommt ja drauf an. Also man kann die Besenreißer ja wirklich als rein ästhetisches Phänomen alleinstehend haben sozusagen, aber es gibt ja auch Besenreißer, die im Zusammenhang mit großen Krampfadern stehen, die darunter liegen. Von daher sollte man spätestens dann aufmerksam werden, wenn auch andere Symptome eines Venenleidens dazukommen. Also das heißt, die Beine anfangen zu schwellen oder regelmäßig ja irgendwie Schmerzen in den Beinen auftauchen, Kribbeln, Wadenkrämpfe, also die klassischen oder Verfärbungen an den Knöcheln oder Unterschenkeln. Das sind alles so Warnzeichen, die auf ein Venenleiden, also ein größeres darunterliegendes Venenleiden hindeuten können. Und spätestens dann sollte man auch mit Besenreißern eine Diagnostik vornehmen. Also sprich mit dem Ultraschall nachgucken, ob es da irgendwas drunter gibt.
Also es ist ja nun auch so, dass gerade im Bereich vom Knöchel oftmals so besenreißerartige Venen vorhanden sind. Corona Flip Ectatica heißt das. Das klingt schon wieder sehr medizinisch. Also Corona ist der Kranz und Flip Ectatica sind weitgestellte Venen. Die sind aber oftmals sehr kleinkalibrig und man könnte jetzt sagen, ja mein Gott, ich habe da Besenreißer im Knöchelbereich. Aber das ist es ja de facto nicht, sondern es sieht aus, als wären es welche, aber sie sind Teil eines größeren oder eines hämodynamisch relevanten Venenleidens. Ne? Das sind also dann doch Zeichen dafür, dass etwas mehr vorhanden ist, nicht nur oberflächliche kleine Venen. Also bei uns werden eigentlich alle Leute, die kommen und auch jetzt dezidiert sagen, ich komme jetzt ausschließlich nur wegen Besenreise, die werden bei uns alle untersucht. Also ja, sehr häufig findet man dann doch eine höhergradige Varikose, in der von außen vielleicht noch gar nicht sichtbar ist. Ne? Mhm.
Genau. Ja, das ist sicherlich bei uns ein bisschen spezieller, weil wir ja schon die Fachinstanz sind, also die Phlebologen. Die Frage ist ja immer, wann schickt zum Beispiel der Hausarzt die Patienten weiter, wenn sie denn in Anführungsstrichen nur Besenreiser haben. Wie gesagt, da sind es vor allem ja in der Regel die symptomatischen Patientinnen, die sagen, entweder tut es in dem Bereich der Besenreiserareale weh oder es gibt halt weitere Anzeichen für ein möglicherweise darunter liegendes Venenleiden. Was immer wieder gefragt wird, wo wir gerade bei den größeren Venenleiden sind, ist, wird aus einem Besenreiser eine große Varize? Also passiert jetzt was, wenn ich den nicht behandeln lasse, dieses Besenreiserareal?
Also das Besenreiserchen selbst, das ist ja nun schon eine Varize, definitionsgemäß. Diese klitzekleinen Dinger, also man glaubt es kaum, haben ja auch kleine Klappen. Klein, aber fein und funktionstüchtig. Das heißt, es sind richtige Venen mit dem Wandaufbau wie richtige Venen, mit Klappen wie richtige Venen. Und die sind erweitert, wie eine Vene erweitert, wenn sie zur Krampfader wird. Und die können vielleicht noch ein kleines bisschen weiter werden, aber das einzelne Gefäß selber, also sehr viel größer werden die nicht. Ja, aber sie können einfach Hinweis geben darauf, dass eine Venenerkrankung oder die Disposition zu einer Venenkrankung vorliegt. Also von daher sollte man sie zumindest ernst nehmen und einen Blick unter die Haut wagen, sprich eine Ultraschalluntersuchung machen.
Was gibt es so an Risikofaktoren oder Realisationsfaktoren, auf die man achten kann oder wo man vielleicht auch selber Einfluss nehmen kann, um einer gewissen genetischen Disposition vielleicht entgegenzuwirken?
Weiß es nicht. Das ist ein ganz, das sage ich jetzt nicht so gerne, aber es ist tatsächlich so. Habe früher oft darüber nachgedacht, ob vielleicht Kraftsport ungünstig ist, ob vielleicht Bürstenmassagen ungünstig sind. Aber wenn ich Menschen untersuche, die regelmäßig Kraftsport betreiben oder im schlimmsten Fall sogar Gewichtheben betreiben, die haben nicht mehr oder nicht weniger Besenreiser als eine Population, die dieses eben nicht tut. Bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich Realisationsfaktoren gibt oder ob es nicht einfach prinzipiell die Disposition gibt, die uns in die Wiege gelegt wird. Sprich, man hat eine genetische Veranlagung dazu, Venenleiden zu entwickeln oder eben nicht. Es gibt ja diese bekannte Bochumer Studie und da hat sich ja auch gezeigt, dass bereits Schulkinder, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine auch schon Grundschulkinder, die ersten Zeichen von Venenerkrankungen hatten und die hatten sehr, sehr häufig Besenreiservarizen oder kleinkalibrige Varizen.
Also die Bochumer Studie ging ab der 5. Klasse los, also das waren Kinder halt, die gerade sozusagen aus der Grundschule heraus waren und dann ging es ja bis zur 13. Klasse, also bis zum Abitur, der erste Teil und dann gab es ja hinterher nochmal eine Nachuntersuchung der Personen, als sie so ungefähr 30 Jahre alt waren, also 10 Jahre nach Schulabschluss war dann die letzte Untersuchung und genau, da hat man halt gesehen, dass auch bei den ganz Kleinen, also bei den Schülern der 5. Klassen, bei Einzelnen schon Besenreisern da waren. Und es gab auch, aber auch nicht bei allen Patienten oder allen Probanden, einen Progress. Also das ist jetzt nicht das, so wie du gerade auch schon gesagt hast, dass aus dem Besenreiser selber eine große Varize wird, aber dass Menschen, die schon sehr früh Besenreiser entwickelt haben, im Verlauf dann in den Folgeuntersuchungen auch kleine Seitenäste oder auch sogar Stammveneninsuffizienzen, also Vena saphena magna, Vena saphena parva, gezeigt haben. Genau, also selbst bei diesen jungen Probanden.
Ja, was ich auch auffällig finde, ist, also du hast es ja auch gerade gesagt, Besenreiser ist ein Hinweis für eine gewisse Disposition und die nehmen vielleicht an Zahl, aber nicht an Kaliber zu. Ne? Also das heißt, meistens werden es dann einfach mengenmäßig mehr und die hängen als Netz tatsächlich sehr gut zusammen. Wahrscheinlich kommt daher das mit dem Spider beim Englischen, weil die so netzartig so zusammenhängen oft.
Vielleicht springe ich da noch mal kurz rein. Wir waren ja gerade bei den Realisationsfaktoren. Also wie du gerade schon gesagt hast, so ganz genau weiß man es bei den Besenreisern nicht. Aber generell gibt es ja für Krampfadererkrankungen so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Man weiß, dass Übergewicht sich tendenziell unangenehm auswirkt, also die Krampfadersymptomatik verschlechtern kann oder auch den Progress beschleunigen kann. Patienten sollten versuchen, eine gute Beinmuskulatur aufzubauen oder zu behalten. Also je mehr sie sich bewegen, desto günstiger ist es eigentlich hinsichtlich der Venen. Dann sollte man venenfreundliche, also nicht zu enge Kleidung tragen, nicht zu hochhackige Schuhe, sondern die Venenmuskelpumpe an den Beinen, also sprich die Beweglichkeit im Sprunggelenk, sollte halt gegeben sein, dass es nicht zu so einem Stauphänomen kommt. Wechselduschen haben sich angeblich auch als sehr förderlich, also für die Venengesundheit gezeigt, also dieser Wechsel aus kalt und warm. Und zwischendurch mal Hochlagerung der Beine, vor allem wenn man längere Phasen hatte, in denen man zum Beispiel stehen musste oder sitzen musste, dann kann das ganz angenehm sein, wenn man die Venen wieder entlastet und dieser Hochdruck da sozusagen abgebaut wird. Ne? Und Kompression natürlich.
Ja klar, aber das Interessante an den Besenreisern finde ich wieder, also wenn ich jetzt gerade so mir Gedanken mache über die vielen Menschen, die mit Adipositas zu uns kommen, die haben ja oft so eine Hautveränderungen, die aussehen, als hätten die eine schwere Venenerkrankung, die meistens aufgrund des Übergewichtes und der Kompression des Bauches auf die tiefen Venen entstehen. Die haben aber gar nicht mal so häufig Besenreiser wie jetzt gleichaltrige, schlankere Leute. Das wäre mal eine Sache, die man mal systematisch untersuchen müsste. Und auch wenn ich jetzt an die Patientinnen mit Lipödem denke, da sehe ich auch selten Besenreiser in den Beinen. Also es wäre noch mal eine Sache, die man zumindest mal in einer größeren Population untersuchen sollte.
Was ich aber häufiger, ich meine, das ist jetzt auch keine Untersuchung sozusagen, aber das ist mir auch aufgefallen, dass Patienten, die vorher sehr adipös waren, aber dann sehr rasch abgenommen haben, manchmal dann plötzlich mehr Besenreiser entwickelt. Vielleicht liegt es ja ein bisschen an dem, wie soll ich sagen, Druck im Gewebe, dass wenn man ein bisschen mehr Fettgewebe hat, vielleicht die Besenreiser tendenziell eher, ich sag mal, zusammengedrückt werden und in dem Moment, wo dann wieder mehr Raum, mehr Platz da ist, weniger Spannung im Gewebe, dass dann die Besenreiserzahl zunimmt. Aber das ist jetzt, wie gesagt, reine Hypothese, überhaupt nichts wissenschaftlich untermauertes, sondern nur Beobachtung.
Diese eine Beobachtung, ich wollte die immer noch mal nachbauen, aber es ist mir bisher noch nicht geglückt. Da gab es auch diesen Versuch mit der durchsichtigen Blutdruckmanschette. Kannst du dich da entsinnen? Das ist schon eine ganze Zeit her. Also es war eine durchsichtige Blutdruckmanschette und die wurde also um so ein Areal gewickelt, also mit Besenreisern unten drunter, und da wurde fröhlich aufgepumpt. Und diese Besenreiser ließen sich nicht leer pressen. Das fand ich hochinteressant. Das habe ich also bei verschiedenen Vorträgen, wurde das also immer mal wieder vorgestellt oder Tagungen, ist aber schon länger her. Und ich habe immer gedacht, das will ich doch mal nachbauen. Aber es ist mir bisher, da ich noch keine durchsichtige oder transparente Blutdruckmanschette auftreiben können. Vielleicht sollte ich da doch noch mal mit unseren Medizintechnikern ins Gespräch kommen. Aber das ist tatsächlich so. Sie sind nicht so, wie man denkt, einfach so leicht zu komprimieren wie die anderen Venen. Also irgendwie sind sie dann doch gut aufgehoben im Hautorgan, sagen wir mal so.
Ja, sie sind zumindest gut eingebunden. Ne?
Ja, genau. Aber sag mal, als Therapie, was schlägst du denn so deinen Patientinnen vor?
Genau, also solange sie keine Symptome machen, muss man sie ja nicht zwingend behandeln. In dem Moment, wo sie Probleme machen oder aber auch die Patienten ästhetisch stören, kann man halt nachdenken, entweder über eine Verödung, vor allem wenn es etwas größere Besenreiser sind, oder zum Beispiel auch alternativ eine Lasertherapie, wobei man da sagen muss, das funktioniert nach meiner Erfahrung wirklich nur bei den ganz oberflächlichen hellroten Besenreisern. In dem Moment, wo die ein bisschen tiefer liegen, ein bisschen größer sind vom Durchmesser und eher so bläulich, da funktioniert die Sklerotherapie, also die Verödung, besser.
Ja, das ist eigentlich reine Physik, ne? Also die Laser oder Laserlicht hat halt eine bestimmte Wellenlänge und mit einer bestimmten Wellenlänge ist man limitiert, was die Eindringtiefe ins Hautorgan anbelangt. Das heißt, Besenreiser haben ja oft sogenannte Feeder, also Nährvenen, die für den Druck innerhalb der Besenreisernester, sage ich jetzt mal salopp, zuständig ist. Und wenn man die mit einer Lasertherapie nicht erreicht, weil die etwas tiefer liegen, dann ist tatsächlich die Sklerosierung weitaus überlegen. Jetzt ist es ja so, also bei der Sklerotherapie der Besenreiser wird ja auch sehr häufig aufgeschäumtes Verödungsmittel verwendet, mit sehr, sehr gutem Erfolg und sehr sicher. Allerdings ist das Off-Label. Also das muss man den Patientinnen oder den Patienten immer sagen. Hast du da erlebt, dass dann schon mal jemand gesagt hat, ach nö, dann möchte ich das nicht?
Nein, hatte ich bisher noch nicht. Aber man muss ja sagen, also das Medikament als solches, also auch in der aufgeschäumten Variante, ist ja zur Behandlung von Krampfadern zugelassen. Ja, sicher, es ist halt nur nicht für diese C1, also für die ganz kleinen Venen sozusagen zugelassen. Aber grundsätzlich wird es ja, also der gleiche Wirkstoff eingesetzt, also das Etoxisklerol. Und es wird ja auch bei den größeren Krampfadern, ist der Schaum ja explizit zugelassen. Also es ist ja nicht, dass man ein Mittel nutzt, was im Prinzip gar keine Zulassung hat, sondern es ist ja zumindest bei den verwandten Krampfadern drumherum lang bekannt und sicher im Einsatz. Und von daher, wenn man das vernünftig erklärt, habe ich da auch bisher keinen Problem erlebt.
Ich denke halt auch, also das ist ja auch weit verbreitet. Sehr, sehr viele benutzen aufgeschäumte Verödungsmittel in der Behandlung von den Besenreisern. Es gibt ja auch Hinweise, dass wenn man aufgeschäumtes Verödungsmittel zur Besenreiserverödung nimmt, die Pigmentierungsrate hinterher weniger ist. Also das ist ja ein großes Problem. Dann hat man aus ästhetischen Gründen Besenreiser verödet und hinterher hat man da eine Hyperpigmentierung. Also das, was vorher lila, blau war, ist es dann halt dummerweise braun. Das ist natürlich das, was man auf gar keinen Fall haben will. Wie handhabst du es in Recklinghausen und Umgebung jetzt mit der Sonne? Also wir im Norden haben ja einen schönen Strand und eine Ostsee und so weiter. Und in Sommermonaten gehen die Menschen ja da sehr, sehr gerne schwimmen. Und verödest du im Sommer? Und verödest du auch Besenreiser im Sommer und was sagst du hinsichtlich der Sonne?
Genau, also wir empfehlen den Patienten durchaus, dass sie die ersten, sagen wir mal, 1-2 Wochen sehr konsequent Sonnenschutz betreiben und danach dann abhängig davon, wie es an den Beinen aussieht. Also wenn das Risiko dieser Hyperpigmentierung ist ja nach meiner Erfahrung zumindest vor allem da, wenn die so kleine Mini-Sklerotrompen in den Arealen entwickeln, also wenn es so richtig bläulich wird. Und die kann man ja dann eigentlich ganz schön punktieren und entlasten. Und dann reduziert sich dieses Risiko ja. Ansonsten, also es hat ja letztlich, diese Hyperpigmentierung hat ja letztlich was mit der Entzündungsreaktion nach der Verödung im Zusammenhang mit der Sonne zu tun. Und je weniger Entzündung da ist und je schneller die Besenreiser abheilen, desto großzügiger kann man da sicherlich auch mit der Sonne sein. Was die Patienten manchmal von der Sklerosierung im Sommer abhält, sind halt die Temperaturen. Vor allem, weil ich doch empfehle, dass man nach der Verödung zumindest so für eine Woche Kompression tragen sollte. Das ist zwar bei den Kleinen ja nicht mehr zwingend vorgeschrieben, aber das kosmetische Ergebnis wird nach meiner Erfahrung besser. Also wir machen unmittelbar nach der Verödung eigentlich immer eine exzentrische Kompression mit so kleinen Bommeln an der Einstichstelle, also so Wattebäuschen quasi Tupfern. Und dann kommt der Kompressionsstrumpf noch oben drauf, für tagsüber eine Woche. Da ist unsere Erfahrung eigentlich, dass es ästhetisch dann auch ein ganz gutes Ergebnis gibt. Und das ist meistens der limitierende Faktor im Sommer.
Das stimmt. Also da gibt es immer ein langes Gesicht, wenn man dann bei der warmen Jahreszeit dann doch einen Kompressionsstrumpf tragen soll. Also bei uns ist es analog, also exzentrische Kompression mit Röllchen, die werden fixiert und darüber der Strumpf. Am nächsten Tag dürfen die Röllchen weg und der Strumpf bleibt tagsüber drauf, eine Woche lang. Dann müssen die aber sowieso wiederkommen und dann wird eventuell entlastet oder es wird weiter verödet, also noch eine Woche. Ja. Und das kann dann unter Umständen mal bis zu 3 Wochen dauern. Ja, und das ist je nach Wetterlage im Sommer natürlich dann schon mitunter auch mal ein bisschen unangenehm. Wobei die Kompressionsstrümpfe, man kann die auch nass machen mit kaltem Wasser, dann kommt noch der Kühleffekt dazu, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm.
Genau. Was hältst du von, das wird ja auch immer mal wieder gefragt, von Kochsalz zur Verödung? Da hatten wir in unserer Sklero-Folge ja schon mal kurz drüber gesprochen. Genau.
Ja. Also erstens ist es ausgesprochen schmerzhaft. Dann ist es keineswegs eine physiologische Kochsalzlösung, die da verwendet wird, sondern eine sehr, sehr hochprozentige, also 10%iges Kochsalz. Und die Ergebnisse sind nicht so gut. Also ich habe gelegentlich mal Patienten kennengelernt, die sich haben mit Kochsalz veröden lassen. Und dann zur weiteren Behandlung sich bei uns vorgestellt haben. Also wo ich auch gedacht habe, nein, also es muss nicht sein und es ist keineswegs harmlos. Ja. Mhm. Also und es ist, wie gesagt, Kochsalz klingt so, ach, das da physiologische Kochsalz ist ja ganz prima. Nein, es ist nicht physiologisch, es ist hochkonzentriert und außerordentlich schmerzhaft und macht eine starke Entzündung.
Genau. Es ist auch nicht zugelassen in Deutschland, muss man ja sagen. Ne? Also das einzige zugelassene Medikament ist ja eigentlich das Polidocanol und im europäischen Umfeld zumindest noch das Sotradecol als Alternative, wenn es zum Beispiel Allergien auch auf das Polidocanol gibt. Aber wie gesagt, diese Kochsalzlösungen hochprozentig sind kein zugelassenes Klerosierungsmittel in Deutschland.
So wenig Glucose, also in vielen lateinamerikanischen Ländern wird mit Glucose 40%, das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, verödet. Das ist also ähnlich schmerzhaft wie die Kochsalzprozedur. Manche kombinieren das dann noch mit einer Kryobehandlung, das nennt sich Klacks. Also das sind vielleicht Konzepte, die in Brasilien gut funktionieren, aber in unseren mitteleuropäischen Breiten würde ich da eher davon abraten. Mhm. Ja.
Was hältst du von Salben und Cremes, die für Besenreiser ja immer wieder beworben werden?
Ich frage mich immer, wie die da wirken sollen. Also irgendwie müssen es die Salben und Cremes schaffen, durch die Hautbarriere durchzukommen, beziehungsweise ihren Wirkstoff freizusetzen. Dann, wenn das möglicherweise durch die Hautbarriere geschafft hat, muss er dann auch noch an die Rezeptoren der Gefäßwand drankommen und dort vielleicht wirken. Es ist so pharmakokinetisch ein bisschen schwierig für so einen armen Wirkstoff. Und von daher halte ich von den Salben und Cremes für Venenbehandlung, also von extern, wenig. Also es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass manche Präparate gut wirken, aber dazu muss man sie dann systemisch wirken lassen. Das heißt, man muss sie einnehmen, also schlucken. Ja, oder intravenös geben, womöglich. Ja, da gibt es Hinweise. Aber eine Besenreiser-Varize kümmert sich darum nicht.
Ja.
Also die Präparate sind halt für die Symptome wie Schwellung und Schmerz ganz gut, aber das Erscheinungsbild ändert sich jetzt unwesentlich.
Genau, also die klassischen Venentherapeutika meinst du, ne? Also sowas wie Rostkastanienextrakt und rotes Weinlaub, Steinklee und so weiter. Mhm. Die sind ja auch gut untersucht, aber halt vor allem für die fortgeschrittenen Venensymptome wie Schwellungsneigung und so weiter. Genau. Was sind bei dir sonst noch klassische Fragen, die in der Besenreiser-Sprechstunde kommen?
Also die klassischen Fragen. Also wahrscheinlich liegt es halt auch so ein bisschen daran, weil sich das rumgesprochen hat. Wir haben sehr viele ältere Herrschaften mit dieser Problematik, die Angst haben, weil sie noch Blutverdünner einnehmen müssen, dass es da zu Blutungen kommen kann. Also solche Fragen bestehen oft. Also dass die können die platzen. Also je nachdem, wenn es jetzt eine sehr trockene, atrophe Altershaut ist, dann kann das durchaus passieren. Und die nächste Frage, das sind meistens die jüngeren Leute, die stellen, kommen die wieder? Und wenn ja, wann? Ja, wiederkommen wird mit einem klaren, es kann gut sein, beantwortet. Und wann, naja, also es hängt ganz davon ab, wie ausgedehnt der Therapieerfolg ist. Also man muss halt schon ehrlicherweise sagen, dass es mit ein oder zwei Behandlungsterminen meistens nicht getan ist. Sondern also ich rede meistens von 3 bis 4 Behandlungsterminen und lege großen Wert darauf, dass man nach mindestens einem halben bis einem Dreivierteljahr nochmal schaut. Und dann kann man noch ein bisschen was nachveröden, wenn es Not tut, und dann hält es eine ganze Zeit.
Ja, ich sage euch auch immer, wenn die einmal richtig weg sind, die Besenreiser, dann kommen die an der gleichen Stelle eigentlich auch nicht wieder, vorausgesetzt, da ist jetzt kein großes darunterliegendes Venenleiden da, was das Ganze nährt. Und wenn sie partout nicht verschwinden wollen, dann muss man halt immer auch die Diagnostik vielleicht nochmal reevaluieren, ob da nicht doch was unten drunter sitzt, was sie nährt.
Ne? Eben.
Genau. Wie handhabst du das, wenn die Patienten Blutverdünner nehmen und verödet werden möchten?
Dann nehmen sie den weiter und werden verödet.
Genau, es dauert halt meistens also, nur ein bisschen länger oder man braucht ein bisschen mehr.
Ja, genau, da habt ihr ja mal in Bochum eine Studie gemacht, ne? Es waren aber, glaube ich, noch Patienten unter Makoma und ihr musstet, wenn ich es mich recht entsinne, 2,7 Mal häufiger veröden.
So genau, irgendwie. Also sie brauchen halt mehr Sitzungen, genau.
Mhm. Ja.
Hast du unter Besenreiserverödung mal Thrombosen erlebt?
Nein, er persönlich nicht. Aber ich habe Kenntnis von Fällen, in denen das passiert ist. Also es gibt auch einen Fallbericht nach Besenreiserverödung, tatsächlich eine Lungenembolie, also eine tiefe Venenthrombose und mit Lungenembolie. Das ist aber ausgesprochen selten.
Ja, es gibt, also ich
sind alles Einzelfälle.
Ja, bitte? Genau. Ich habe es tatsächlich auch erlebt. Das waren aber, war eine Patientin, die bis dato nicht wusste, dass sie eine angeborene Thrombophilie hatte. Und dann ist es halt auch unter der Besenreiserverödung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Thrombose, also zunächst mal nur eine Wadenmuskelvenenthrombose gekommen, konnte dann auch entsprechend behandelt werden. Aber das ist tatsächlich passiert. Aber jetzt nicht, weil an der Behandlung was falsch gelaufen ist sozusagen, sondern weil dieser Entzündungsreiz an der Venenwand sozusagen dann zusammen mit dieser Thrombophilie einfach die Thrombose ausgelöst hat, ja.
Ja, also das kann rein theoretisch passieren, ja.
Ansonsten, es gibt ja, wenn man die, Aufklärung sozusagen rund um die Verödung liest, auch immer noch Hinweise auf Migräne, Flimmern vor den Augen und solche Geschichten. Das habe ich tatsächlich bei den Besenreisern noch gar nicht erlebt. Es kommt ja häufiger vor, wenn man große Krampfadern mit hochprozentigem Schaum verödet. Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich glaube, diese Nebenwirkungen jetzt wie Migräne oder Flimmer sehen oder sowas, das ist sehr stark abhängig von dem applizierten Volumen. Und wenn man Besenreiser verödet, braucht man einfach weitaus weniger Volumen, als es für große Venen. Also persönlich habe ich es noch nicht erlebt, dass da jemand jetzt Flimmer sehen berichtet hat oder erlebt hat. Und ich habe auch keine Migräne oder Kopfschmerzattacken erlebt.
Mhm. Dann gibt es ja immer noch das Thema Verödung, die ja vor allem gerne auch bei jungen Frauen bei den Besenreisern durchgeführt wird. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass die Patientin schwanger ist. Wie sind da die Erfahrungen? Hast du da irgendwas?
Also ja, es stellt sich raus, na hoch, ja, aber eigentlich passiert nichts.
Genau, also wir haben das damals ja auch mal aufgearbeitet, also weil es uns tatsächlich bei einer Patientin auch sozusagen passiert ist. Sie wusste von ihrer Schwangerschaft nichts, wir haben sie verödet und daraufhin haben wir dann hinterher eine große Literaturrecherche gemacht und geschaut, was es denn so an Berichterstattungen gibt. Also offiziell ist das Medikament natürlich bei Schwangeren nicht zugelassen oder man sollte nur unter strenger Indikationsstellung das in der Schwangerschaft anwenden. Für eine kosmetische Indikation normalerweise halt dann entsprechend nicht. Aber es gibt auch keinerlei Fallberichte dazu, dass es irgendwie zu einer Schädigung des Kindes oder zu Problemen bei der Geburt oder Fehlbildungen oder Ähnliches kommt. Ja,
ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Also es sind reine Vorsichtsmaßnahmen, dass das da drin steht. Genauso ist es ja auch mit der Stillzeit. Und also ich denke mir an immer, also es sind kleine Mengen, die appliziert werden. Und dieses Polidocanol, also das Medikament, ist derartig rasch inaktiviert und abgebaut. Also es ist ein sehr kurzlebiges Produkt und ich denke, das ist wahrscheinlich relativ schnell verstoffwechselt. Also wenn man jetzt tatsächlich eine Patientin hat, die ihr Kind noch stillt, kann man natürlich mit ihr besprechen, die Behandlung durchzuführen, wenn sie abgestillt hat. Ja. Und wenn es dann ganz zwingend und unbedingt jetzt sein muss, dann wäre die Empfehlung, dass sie 2 Tage das Stillen unterbricht.
also die Besenreiser hatten wir gerade schon angekündigt, sind kein so riesengroßes Thema wie die anderen, die wir die letzten Male hatten, sondern das ist heute ein kleines Thema, aber ein wichtiges Thema und ein Thema, was halt viele beschäftigt. Wenn man in die epidemiologischen Studien hineinguckt, sind es ja bis zu 90% der Patienten oder Personen, die da untersucht werden, die tatsächlich zu Besenreiser neigen oder bei denen man Besenreiser findet. Interessanterweise sind Besenreiser auch quasi gleich häufig bei Männern und Frauen, nur dass die Frauen meistens mehr stört.
Ne? Das ändert sich.
Also, ja, seit die Männer die Beine mehr rasieren.
Ja, doch, also wir haben auch einen relativ hohen Anteil männlicher Patienten, die dezidiert zur Therapie der Besenreiser kommen.
Ja. Meistens aber was dann in der Knöchelregion, ne?
Ja, aber auch noch am Oberschenkel stören die mittlerweile auch. Also wenn man doch, es gibt sehr viele Leute, die also gerade, wenn sie körperbetonten Sport machen, im Fitnessstudio oder so, sehr darauf achten. Dann wollte ich noch, es gibt ja auch Besenreiser so am Thorax. Ja, die jetzt eigentlich mit den Besenreisern, die wir so an den Beinen kennen, ja gar nichts zu tun haben, aber sie sehen genauso aus. Die heißen Salivavenenkranz und weisen darauf hin, dass die Leute eine Stauung meistens in der Lunge haben. Also es sind oft Emphysem-Patienten. Also da gibt es auch Menschen, die sich da dann kosmetisch daran stören. Wenige zwar, aber es gibt sie. Wie stehst du da gegenüber? Wirst du sowas veröden oder nicht?
Also ich bin tatsächlich bei allem, was mal oberhalb der Gürtellinie ist, da sehr zurückhaltend, was die Besenreiser angeht. Es gibt das ja genauso im Gesichtsbereich und so. Das ist für mich absolute Tabuzone. Also was die Verödung angeht, da würde ich also tatsächlich eher lasern, wenn es denn extrem stört. Im Thoraxbereich. Also das hat ja letztlich was, wie du gerade schon gesagt hast, mit der Lunge und Stauungsphänomen zu tun. Das Risiko ist natürlich auch sehr hoch, dass die einfach wiederkommen innerhalb kurzer Zeit.
Die sind sofort wieder da.
Genau. Und von daher ist immer die Frage, wie viel bringt das, wenn man da jetzt hinein veröden würde. Ne? Also dementsprechend mache ich das tatsächlich nicht. Aber wie ist deine Erfahrung?
Ja, also nee, ich mache es auch nicht. Und allein schon die Überlegung, wie ich da einen Kompressionsverband anlege, ist ein bisschen blöd.
Gut, ja. Also, ja. Genau. Genauso bin ich auch sehr kritisch, weil wenn es um den Fußrücken geht, da gibt es ja auch Venenzeichnung und Besenreiser, die vorhanden sind. Manchmal sind es ja so kleine Periulzeröse, also wenn tatsächlich auch offene Stellen da sind, so bei den älteren Patienten, oder wenn es da ein Blutungsrisiko gibt, also weil diese Venen sehr prominent sozusagen aus dieser Altershaut heraustreten, dann machen wir auch am Fußrücken Verödungen, aber ansonsten bin ich unterhalb des Knöchels da auch sehr zurückhaltend.
Ja, ist bei mir genauso, aber ich mache es durchaus.
Ja, dann sind wir für heute am Ende mit dem Thema Besenreiser.
Oh, guck.
Genau, wir verweisen sozusagen am Ende dieser Folge auch nochmal auf unsere Folge zur Sklerotherapie, weil da ja viele Dinge rund um die Sklerosierung auch nochmal sehr dezidiert besprochen werden. Und sind stolz sozusagen, dass wir unsere 13. Folge heute zum Abschluss gebracht haben. Also es gibt uns jetzt schon über ein Jahr und wir wollen auch noch weitermachen. Wir bedanken uns heute fürs Zuhören und wünschen einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr uns hört, und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, leider ist unsere Zeit für heute schon wieder um. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann gebt uns gern einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Habt ihr eine interessante Frage, die wir in unseren nächsten Sendungen aufgreifen sollen, dann schickt uns diese gern an frage@venendocs.de. Bis bald, sagen eure Venendocs Birgit und Stefanie.